Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen, Paper und Dice. Nach dem Überfall der Oger auf die Stadt Rasmira, die von den Minotauren bewohnt wird, und dem Diebstahl von der Hälfte deren Vieh, den sogenannten Boka, riesigen Büffeljack-ähnlichen Tieren, machte sich die Gruppe auf, wie mit dem Rat der Hörner versprochen, um am Bandurgebirge nach dem Rechten zu sehen. Im Bandurgebirge so sollte dort ein Minenlager sein der Minotauren, wo Erze und andere Steine und Materialien gefördert werden, um Werkzeuge und Waffen und Ähnliches herzustellen. Die Gruppe machte sich also auf den Weg zum Gebirge. Der Weg war fast schon ereignislos. Sie trafen auf einige wenige Skelette, die aber nicht wirklich eine Bedrohung darstellten. Beim Gebirge angekommen, sahen sie einen Pfad, der weiter ins Gebirge führte, und sie folgten diesem Pfad, um auf ein Plateau zu kommen. Auf diesem Plateau sahen sie, dass vier Gestalten, um genau zu sein, drei Zwerge, eine davon weiblich, eine Zwergin, und ein Mensch sich im Kampf mit Minotauren befanden und die Minotauren abschlachteten. Die Gruppe zog natürlich sofort ihre Waffen und begab sich in den Kampf. Jedoch sprang sie ein kleines Gehirn auf Beinen an und versuchte, Kale anzuspringen. In dem Moment kam jedoch ein Zwerg mit einem feuerroten Kamm, einer Augenklappe und einem Nasenring auf sie zu und erschlug diese Bestie mit seiner Axt. Die Gruppe war verwirrt. Sie wusste nicht, ob die Zwerge und ihr menschlicher Freund die Feinde waren oder nicht. Ob die Minotauren die Feinde waren oder nicht. Dementsprechend kamen sie in den Kampf und beseitigten erst einmal alle von diesen kleinen Bestien. Und im Kampf stellte sich heraus, dass selbst die Minotauren versuchten, die Gruppe aus Crown's End anzugreifen. Und wenn ein Minotaur zu Boden ging, krabbelte eines dieser kleinen Gehirne auf Beinen heraus und suchte sich sein nächstes Opfer. Die Minotauren schienen übernommen worden zu sein von diesen kleinen Bestien, das Gehirn sozusagen ausgetauscht. Die Zwerge bellten nur kurz in knappen Worten, dass die Minotauren verloren seien in dem Moment, als diese Bestie ihren Körper bestieg, und schlachteten die restlichen Minotauren ab. Es lagen nun mehrere Minotauren am Boden und diese kleinen Gehirne daneben. Die Gruppe von Zwergen mit ihrem menschlichen Kumpan stellten sich als die Trollslayer Company vor. Die Trollslayer Company sei eine Gruppe von Monsterjägern aus Talapheim weiter im Gebirge. Und ihr Anführer schien dieser Zwerg mit dem feuerroten Kamm zu sein, der sich als Gotrek vorstellte. Sein bester Freund, so schien es, und auch gleichzeitig Blutsbruder war der Mensch, der Felix hieß und in einer Lederrüstung und einem größeren Schild umherlief, während sein Bruder mit einer Zweihandaxt alles zerspaltete, was in seinen Weg kam. Die beiden anderen Zwerge waren Brona und Brynhild Bramin. Ein Vater mit seiner Tochter, die anscheinend auch einiges erlebt haben. Die Gruppe kampierte einen Tag mit den vier Trollslayern und hörte einige Geschichten von ihnen. Felix erzählte, dass er ursprünglich auf den Straßen von Talapheim lebte und bei einer Jagd außerhalb von Talapheim, wo er seine nächste Mahlzeit und auch ein wenig Geld mit erhoffte, fast gestorben wäre. Er von Trollen überfallen wurde, einen Troll hinrichtete, aber wäre Gotrek nicht gekommen, sein Leben endete. Seitdem sind beide Blutsbrüder. Währenddessen erzählte Brynhild und Brona getrennt die Geschichte über die Mutter bzw. Ehefrau der beiden. Brynhild ist getreue Anhängerin von der Kirche der Elemente in Talapheim und gleichzeitig von Iomedai, einer alten Gottheit und Ritterin, die für Gerechtigkeit und Ehre stand. Die alten Geschichten über Organisationen wie die Ritter von Osem und die sich gegen das Böse stellten, wie den flüsternden Tyrannen und somit gegen Untote, erfüllten sie voller Mut und Hoffnung. Aus diesem Grund folgte sie Iomedai. Eines Tages jedoch sollte Brynhild angegriffen werden von einem Schwarzdrachling. Korax genannt. Und es war Brünhilds Mutter, die sich in den Weg der Klaue schmiss und damit ihre Tochter schützte. Die Klaue von dem Schwarzdrachling zerreißte zwar ihre Mutter, aber die Rüstung von Brünhild war nur angekratzt. Und das war der Moment, in dem Brünhild ihren Glauben erschüttert fühlte und auch die göttliche Macht, die sie bislang hatte, weniger wurde. Die Rüstung mehr ein Relikt ihrer Scham und gleichzeitig Trauer. Ihr Vater selber war bis dato Händler in Talapheim, aber als seine Frau nicht zurückkehrte und seine Tochter voller Trauer verstört war, fanden sich beide wieder bei der Trollslayer Company, nahmen das Handwerk auf, damit solch eine Tat, solch ein Drama nicht wieder passierte. Es war eine Gruppe von Söldnern. Für Geld machten sie verschiedene Dinge, aber hauptsächlich schlachteten sie Monster. Und so war es auch, dass sie in dieses Gebirge geführt wurden, von dem Geld getrieben. Eine graue Bestie sollte in diesem Gebirge leben, in vielleicht sogar den Höhlenschächten, die hier noch existierten, und Jagd machen auf, Bürger aus Talapheim, die versuchten, Handel zu treiben oder zu jagen. Als die Gruppe aus Crown's End erzählte, dass sie beauftragt wurden von den Minotauren, um hier nach dem Rechten zu sehen, interessierte das die Trollslayer Company recht wenig. Aber sollten sie den gleichen Weg verfolgen, würden sie sich auch nicht zu schade sein, um zusammenzureisen. Die Trollslayer Company war unterwegs, weiter ins Gebirge zu ziehen und eventuell auch einige Höhlen zu erkunden. In der Nacht jedoch noch öffnete Kael das Buch von Grom. Grom hatte ihm häufiger erzählt, während er an seiner Totenschädelpfeife rauchte, dass dieses Buch nicht geöffnet werden dürfte. Aber irgendwas in Kael führte ihn immer wieder in Versuchung, dieses Buch zu öffnen. Und als Kael das Buch öffnete, fand er sich wieder in einer Art Tempelanlage und sah ein geflügeltes Wesen mit hautlosem Schädel und Hörnern zu einer anderen Hälfte sprechen, seiner zweiten Hälfte sozusagen, dass man den Körper auch alleine beherrschen könnte, indem er haust. Man die andere Hälfte des Körpers und der Seele in ein Buch wie dieses bannen könnte. Es war Erta, der mit einem anderen Wesen sprach und gerade den Plan schmiedete, Kaels Seele in ein Buch zu bannen, um den Körper zu übernehmen. Danach erlebte Kael noch mehrere Szenen. Szenen aus einem Dorf, wo er Orks sah. Orks, die von Dämonen überfallen wurden, abgeschlachtet, gequält wurden. Und gleichzeitig, dass er die Person war, der voller Trauer eine Familie ausrottete. Seine Familie. Diese Erlebnisse verstörten Kael so sehr, dass er am nächsten Tag sprachlos und katatonisch aufwachte und sich nicht mehr regte. Als die Gruppe auf ihn einsprach, versuchte er zu flüchten und kauerte sich in die Ecke, die er fand. Aufgrund dieser Anspannung machten sich Teto Echo und Kael und Grom daran, Kael wieder zu Bewusstsein zu kriegen. Razu währenddessen ist mit den Trollslayers weiter gereist in die Mine, um herauszufinden, ob noch Minotauren leben. In den Minen selber fanden sie weitere Opfer von den kleinen Gehirnen. Es waren insgesamt 9 Stück, aber 7 davon konnte Razu noch retten. Sie waren dem Tode nahe, aber Razu konnte sie zumindest aus dieser kritischen Situation befreien und, sie vom Tod bewahren. Mehr konnte man dazu eigentlich nicht mehr sagen. Sie waren immer noch schwer verwundet und konnten nicht transportiert werden, aber sie waren zumindest nicht auf der Schwelle des Todes. Sie kamen zurück, während die Trollslayer Company zumindest noch einige Stunden verweilte, bevor sie weiterreisten, um diese graue Bestie zu jagen, weiter in die Mine gingen. Und als Razu zurückkam, zu dem Ort, wo sie kampierten an der Nacht zuvor, sprach sie mit Teto Echo und einigen Minotauren, die sie noch lebend gefunden haben, um die 7 restlichen zu retten. Die 3 Minotauren, die noch überlebten von dem ersten Angriff der kleinen Intellekte Varroas, dem kleinen Gehirn, wachten über die 7 Minotauren in der Mine und versprachen, dass sie zum Lager zurückkehren würden, wenn es ihnen besser gehe. Teto Echo und Razu ließ die 3 Minotauren dann in der Mine zurück, im guten Gewissen, dass sie auch die weiteren 7 Minotauren wieder zurück aus der Mine führen könnten. Zurück zum Lager schickte Teto Echo mit dieser magischen Schriftrolle, die sie vom Rat der Hörner erhalten haben, eine Nachricht an jenen Rat. Und zwar, dass sie die Mine gefunden haben, die Minotauren von Gehirnfressern angefallen wurden und eben komplett den Verstand verloren. Eine Söldnergruppe mit der Gruppe aus Crown's End zusammen gegen diese Gehirnfresser gekämpft haben und somit die Minotauren auch gerettet haben. Aber auch, dass die 3 Minotauren warteten, bis die anderen 7 wieder fit genug seien, damit sie zurückreisen könnten. Deswegen sollte der Rat der Hörner Leute schicken, um diese 3 Lebenden zu unterstützen, damit auch die Rückkehr möglichst sicher vonstatten ging. Für die Gruppe aus Crown's End war die Sache damit erledigt. Sie haben in der Mine oder in dem Minenlager nach dem Rechten gesehen, haben herausgefunden, dass die Gehirnfresser die Minotauren angegriffen haben und deswegen keine Rückantwort kam, konnten aber auch einige Lebende noch antreffen und hofften, dass insgesamt diese 10 Minotauren auch den Weg nach Hause fanden und dass der Rat der Hörner Unterstützung schicken würde. Die Gruppe fand einen Weg, der wieder zurück nach Crown's End führte, aber sie mussten über Darkreach reisen. Der Grund dafür war, dass in der Tasche von Teto Echo sich ein Brief befand. Ein Brief von Khaznadir. Es schien Magie gewesen zu sein, der den Brief dorthin führte. Aber er erzählte davon, dass Khaznadir herausgefunden hat, was den Boden von Sagava unfruchtbar machte. Es war eine Bestie, ein Elefant, so sagte sie, mit grauer Haut und dem Gesicht eines Babys, aber einem unstillbaren Schlund als Maul. Er sollte den Boden wohl verseuchen mit einer Art Körperflüssigkeit, die auch ätzend wirkte, sowie Säure. Der Brief erzählte, dass sie die nächsten 7 Tage noch in Darkreach wäre und auf sie warten würde, sich gegen diese Bestie stellen würde, aber ansonsten wie versprochen einen Brief hinterlässt, wo sie das nächste Mal aufzufinden sei. Die Gruppe reiste, so schnell sie konnte, nach Darkreach. Aber sie trafen Khaznadir nicht mehr an. Sie trafen jedoch Plizok an. Und sie fanden den Brief, den Khaznadir hinterlassen hatte. Und erzählten davon, dass Khaznadir einer Person namens Sophie von Schora, die in dem vorherigen Brief schon erwähnt wurde, als eine Wanderin, die Khaznadir südlich in Sagava aufgefunden hat und seitdem mit ihr reist, dass Khaznadir dieser Sophie von Schora helfen möchte. Khaznadir versprach Sophie von Schora, nach Freehold zu reisen, die Stadt, in der Sophie von Schora geboren wurde. Denn sie sei die Tochter der Königin, wurde jedoch dem Mord an ihre eigene Mutter bezichtigt und seitdem regierte ihre Tante dort. Sophie von Schora ist damit die rechtmäßige Königin und Erbin des Throns, aber wurde ins Exil verbannt und Khaznadir wollte Sophie von Schora helfen, dass sie wieder auf den Thron kommt und das Missverständnis, wie Sophie von Schora sagte, auch beseitigen können, dass sie ihre Mutter getötet haben soll. Plizok selber zeigte jedoch auch noch, dass er eine Truhe hatte, die an die Gruppe adressiert war. Eine gut gefertigte Kiste mit einer Notiz auf dem Deckel. Diese Notiz sagte, such das Kind des Wandels, den Vater neuer Wesen und den Täuscher der Augen, erfahrt die Wahrheit hinter der Wahrheit und öffnet damit den verborgenen Schatz. Es war eine Nachricht, die der Gruppe nichts sagte, und sie nahmen diese Truhe mit und auch diesen Zettel darauf, diese Notiz, und verstauten sie erstmal, in der Hoffnung, dass sie auf ihren weiteren Wegen etwas darüber in Erfahrung bringen konnten. Plizok erzählte jedoch auch, dass er aus Seelen etwas schmieden konnte. Das war etwas, was er schon mal erwähnt hatte. Aber er erzählte ihnen genau, wie es funktionierte. Auch, dass die Klinge, die Kale von ihm erhalten hat, auf Seelen reagieren würde und somit zu ihrem alten Glanz kommen könnte. Diese Bestie, die sie jagten, hatte vielleicht das Potenzial, eine Seele groß genug zu haben, um mit dem Handel mit ihm einen Gegenstand zu schmieden oder aber die Klinge zu aktivieren, zumindest ein Teil der Kraft der Klinge. Sie machten sich, also die Gruppe aus Crown's End, nach einer kurzen Rast aber auf Richtung Süden, um sich dieser Bestie zu stellen. Und auf dem Weg Richtung Steppe von Sagawa, weiter in den Süden, kamen sie zu kargeren Landschaften und sahen das volle Ausmaß der Seuche, die diese Bestie namens Rasvaga verursachte. Mehrere Tage reisten sie durch die Steppe und fanden dann am Horizont eine graue Kreatur. Sie vermuteten, dass es dies Rasvaga war, und bereiteten sich für den Kampf vor. Der Kampf war relativ kurz, aber erfolgreich für die Gruppe. Die Bestie spie wahrhaftig Säure und konnte mit seinen Hauern auch Teile der Rüstung und Waffen zerstören und zum Brechen bringen, jedoch nicht vollständig zum Glück der Abenteurer. Es war ein harter Kampf. Die Bestie wehrte sich vehement und war auch sehr zäh. So zäh, dass Kale in dem Kampf starb. Kale erhielt jedoch umgehend einen der Tränke aus Azrathok und die Gruppe hoffte, dass es seinem leblosen Körper wieder zu Leben führen würde. Aber das war etwas, was erst in der darauffolgenden Sitzung quasi stattfinden würde. Das Ritual, was Kale wieder zum Leben verhelfen sollte. Aber die Gruppe hatte ihren ersten Apostel getötet und hoffte, dass der Boden danach auch wieder zu neuem Leben führen würde, fruchtbar werden würde, aber gleichzeitig die Flora und Fauna von Sagawa und damit auch der Region um Crown's End herum wieder zu neuem Leben finden würde. Aber damit fangen wir nächstes Mal an. Nächstes Mal beginnen wir mit der ersten Spielsitzung nach dieser ganzen Reihe von Rückblicken. Und ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns also beim nächsten Mal. Bis dann! Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.